Du bist ein Gott, der mich sieht. Das sagt Hagar. Nach dem Erleben mit Gott oder mit dem Engel von Gott. Das hat ja die ganze Geschichte, die wir jetzt gehört haben, hat eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte. Und die ist eigentlich auch noch wichtig, dass man das mit so das Umfeld mit überkommt, was dort abgegangen ist. Vorgeschichte dazu. Wir haben es jetzt in der Geschichte, die wir gehört haben, gesehen, wie viel. Eben, die Bibel sagt einfach, was ist und nicht was schön ist, sondern einfach, was passiert ist. Und da gibt es so viele Sachen, die wir lesen, nicht bloß schöne Geschichten, sondern Geschichten von Menschen, die streiten, wo Eifersucht da ist, schwierige Familienverhältnisse, von Lug und Trug, von Scheitern und Neuanfang auch wieder. Und darum ist sie auch bis heute aktuell. Darum redet sie auch in die heutige Zeit rein. Und mit uns Menschen, mit den Menschen, die wir da gehört haben, und mit uns Menschen schreibt Gott Geschichten oder auch Geschichte. Mit Menschen, die glauben und zweifeln. Mit Menschen, die sich an Gottes Verheißung klammern und wenn sie auch lange nicht in Erfüllung gehen, die warten, ungeduldig werden, eigene Wege suchen und doch wieder auf Gott vertrauen. So wie Abraham und Sarai. Spannend zu sehen, das erste Mal, wo Sarah erwähnt wird, heißt es, Abraham hat eben Sarah geheiratet. Und im nächsten Vers schon, im 1. Mose 11, 30, steht dann, Sarah aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und das zieht sich dann wie ein roter Faden durch ihr Leben durch, bis sie 90 ist. Das sind doch einige Jahrzehnte. Und auf der anderen Seite lesen wir dann, nur ein, zwei Vers später, im 1. Mose 12, 1 und 2, wo Gott dem Abraham verspricht, dass er viele Nachkommen wird haben. Und das Versprechen zieht sich auch wie einen roten Faden durch die ganze Geschichte durch. Und da ist eine riesige Spannung. Da ist das Versprechen von Gott und da ist die Wirklichkeit, wie sie sie wahrgenommen haben. Ist ja kein Kind da. Und jetzt sind wir alt. Ist gar nicht mehr möglich. Was soll jetzt passieren? Da ist eine riesige Spannung drin. Wir sehen es auch, wie Abraham, wie Gott einmal zu ihm sagt, ich verspricht dir, du wirst einen grossen Lohn haben. Kapitel 15. Und dann sagt Abraham, ja, aber was denn? Ich bin kinderlos. Und der Eliezer wird es erben, mein Knecht. Also was nützt mir der grosse Lohn, wenn nachher nicht doch alles am nächsten angeht? Das hätte Gott will sagen. Das, was du mir versprochen hast, das habe ich noch nicht in der Hand. Und im nächsten Vers von dem steht dann eigentlich, dass der Abraham wieder Sohn vom Eliezer hätte können einsetzen, also der Adoptivsohn, der den geerbt hätte. Aber Gott sagt nein. Er schneidet ihm den Weg ab, der geht nicht. Er sagt ihm, aus deinem Leib wird der Erbe hervorgehen. Du wirst Nachkommen haben. Und darum hat Abraham neu Glauben geschöpft. Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Der ganz bekannte Vers. Durch den Glauben, wo ja auch wieder im Neuen Testament drin vorkommt, sind wir gerecht gemacht vor Gott. Ja, weißt du denn jetzt aber, dass Sarah ihren Plan war und deren Folge? Abraham war mutig in dieser Begegnung mit Gott. Er hat wieder neu geglaubt, neu vertraut. Und seine Frau hat in dieser Zeit auch Zweifel gehabt. Ich habe doch gar kein Kind mehr bekommen. Es ist unmöglich. Was soll ich denn jetzt machen? Was für ein Plan könnte noch funktionieren? Und sie hat ihren Plan gehabt. Ist ihr sicher nicht leicht gefallen, aber sie hat dann einfach gedacht, ja gut. Wir haben es gehört. Und Sarai, oder? Die haben dort noch Sarai und Abraham geheißen. Erst nachdem, dass dann Gott den Bund erfüllt hat, haben sie Abraham und Sarah geheißen. Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarahs. Die Idee von der Sarah mag uns verwerflich erscheinen. aber im Orient ist es Bestandteil vom verbreiteten Eherecht gewesen, dass die Frau, wo die grösste Schande war, ist, dass sie kein Kind hatte, ihrem Mann, der ihre Liebe macht, könnte ein Kind gebären. Einen rechtsgültigen Erben bekommen. Wir haben gehört, das Wort Sklavin, oder eben eigentlich ist es das Wort Leibmagd. Also jemand, der dann mitgegeben worden ist, der Sarah. Und sie hat eigentlich können über sie verfügen. Und wenn es dann zu dem gekommen ist, wie jetzt da, dann war das auch so gewesen, in dem Eherecht, dass Sklavin aufgehört hat, damit so Sklavin sein. Sie hätte in dem Fall auch nicht mehr dürfen verkauft werden, wenn eine Verschuldung da gewesen wäre. Weil sie dann eben auch Nebenfrau gewesen ist vom Herrn. Und das hat ihr eine neue Stellung gegeben. Ja, und Folgen lassen nicht lange auf sich warten. Sarah Tagar wird schwanger und ein Wendepunkt im Leben von der Sarah, von Abraham und von der Hagar. Und nachwirkt bis heute. Denn da ist nicht nur ein Sohn geboren, sondern da ist letztlich die Verheißung, die Gott nachher gegeben hat, zwei Völker geboren. Also ein Volk geboren und dann später das andere. Fällen wir manchmal Entscheidungen, die für uns selber, aber die vielleicht weitreichende Folgen haben für andere, sogar für kommende Generationen. Und was macht jetzt Hagar damit, wo sie merkt, dass sie schwanger ist? Wir haben es gehört. Da hat sie angefangen, auf ihre Herrin gering zu achten. Gering in ihren Augen. Oder sie hat kein Kind, ich habe jetzt Kind. Das ist wertvoller. Und sie hat angefangen, auf Sarai abzuschauen. Sie zeigt ihrer Herrin, wer da jetzt im Zelt die wichtige Person ist. Sie überhebt sich über Sarah. Und die Dynamik zwischen den beiden eskaliert. Und Abraham reagiert erst, als Sarai explodiert und sich über die Erniedrigung durch die Hagar beschwert. Und Sarai hat gesagt zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selber habe meine Magd dir gegeben. Und da, schau, jetzt, wo sie merkt, dass sie ein Kind bekommt, jetzt schauen sie auf mich ab. Der Herr richtet zwischen mir und dir. Vielleicht können wir das auch nicht so gut verstehen, oder? Dann denken wir, ja, warum jetzt, Sarah? Warum sagst du jetzt das? Hast du das selber eingebracht? Der Punkt ist da, eben wie ich gesagt habe, dass Hagar nicht mehr so unter ihr gestanden ist, wie vorher. Sondern sie ist jetzt mehr unter Abraham gestanden. Unter deren Autorität. Und Abraham hat sie eigentlich wie wieder unter sie stellen müssen. Sonst hätte sie gar nichts sagen können. Und das hat er dann gemacht. Er hat sie, also Hagar, dann nicht nur einfach zurechtgewiesen, sondern er hat sie eigentlich, der Sarah, die in dem Moment sehr aufgebracht war und wütig war, gesagt: Okay, mach du, was du willst. Und er hat sich vorstellen können, wie das könnte laufen. Dass das vielleicht nicht ganz der richtige Weg ist. Eine schwierige Situation. Und Hagar hat die Freiheit, die sie mal geschnuppert hat, nicht mehr gerne aufgeben wollen. Da lasse ich mir nicht mehr gefallen. Und sie haut ab. Ja. Sie haut ab. Und sie setzt damit eigentlich auch die Zukunft von ihrem Kind aufs Spiel. Weil nur wenn sie beim Abraham war, hätte er auch der Nachkommen sein vom Abraham und der Erbe. Und wenn sie fort ist, dann ist sie allein, auf sich selber gestellt. Ja, und dann heisst es, sehen wir mal das Bild, du bist ein Gott, der mich sieht. Was sehen wir in dem Bild? Verzweiflung. Ja. Das Licht, das reinkommt, auf sie herabkommt. Dann sehen wir dort links, also im Blauen, eine Gestalt, die sich ihr zuwendet, die sie berührt. Und dann folgt das Zwiegespräch zwischen dem Engel von Gott und der Hagar. Aber der Engel des Herrn fand sie. Also wenn man jemanden findet, dann hat man gesucht. Wie wir da gesehen haben beim Schaf. Bei einer Wasserquelle in der Wüste. Und wird genau gesagt, wo das passiert ist. Und der Engel sagt, Hagar, Sarah ist Magd. Wo kommst du her und wo willst du hin? Spannende Anrede. Und dann die zwei Fragen, woher kommst du, woher gehst du? Das ist wahrscheinlich gar nicht so, in der Kultur nicht so Ausnahme war, dass man das gefragt hat. Bei der Karen zum Beispiel hat man immer, wenn man unterwegs war, hat man gefragt, woher kommst du, woher gehst du? Das passiert tausendmal am Tag. Wenn man unterwegs ist, woher kommst du, woher gehst du? Hallo, lalala. Das ist so die Frage. Und dann sagt man halt, ja, ich gehe laufen, wenn man nichts sagen will. Und ich weiß nicht, was eben da. Denn Hagar war doch herausgefordert. Da ist es um eine existenzielle Frage gegangen, oder? Nicht um eine alltägliche. Und es lohnt sich ja auch, mal über diese Fragen nachzudenken, ganz abgesehen davon, nicht nur, wenn wir jetzt wie Hagar da in der Verzweiflung sind, sondern darüber nachzudenken, woher komme ich? Wohin willst du? Was soll es sein? Und Hagar gibt dann eine Antwort. Eine kurze. Ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Irgendwie hätte sie doch müssen sagen, sie ist noch meine Herrin. Ich bin abgehauen. Und damit ist alles gesagt, wo sie hingeht, kann sie nicht sagen. Sie hat es wahrscheinlich auch gar nicht gewusst. Vielleicht auf Ägypten, wo sie hergekommen ist, ursprünglich. Und wohin gehst du? Das ist gar nicht so eine einfache Frage im Leben. Wohin gehst du? Was will ich mal beruflich machen? Was ist passend? Was habe ich für Ziel? Oder die Frage, die oft bei Personalgesprächen gefragt sind, wo willst du dich sehen in 5 Jahren? Also, wohin gehst du? Aber es ist vielleicht auch mal eine Frage, um sich eben das zu überlegen. Hagar muss sich letztlich keine Gedanken mehr machen darüber, weil der Engel ihr eine Antwort gibt, die eigentlich doch auch überrascht und für sie sicher nicht einfach zu hören war. Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Sie muss in die heisse Situation zurück. Im Hintergrund, wenn wir das Bild noch mal anschauen, das Rote, sehen wir auch noch mal zwei Personen so angedeutet. Möglicherweise Sarah und Abraham. Und so, ja, eben überhöht. Der Engel, der sich ganz zu ihr hineigt. Das war eine richtige Zumutung. Aber man könnte vielleicht auch sagen, wie viel Mut traut Gott der entlaufenen Liebmagd zu? Es war die einzige Chance, dass ihr Kind als legitimer Sohn anerkannt wird. Und während Hagar noch die Worte verdaut, kommt die Verheißung an sie. Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie eine grosse Menge werden sein, die man nicht zählen kann. schau, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Und du sollst ihm Ismael den Namen geben. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Erhört. Dein Sohn wird heimatlos sein, wie ein Wildesel. Seine Hand gegen alle und die Hand alle gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Oder könnte auch dort sagen, wird er auf der Nase rumtanzen. Hagar weiss, ich muss umkehren. Zwischen ihr und den beiden Figuren im Hintergrund ist dann aber auch noch Violette. Und das ist auch, könnte stehen für die Verwandlung. Bei Hagar muss anfangen. In der Begegnung mit dem Boten Gottes erfahrt sie Gott selber und kommt zur Erkenntnis, den Namen vom Herrn, wo mir da mit mir geredet hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Sie hat etwas so eine Gottesbegegnung gehabt, wo sie umkrempelt hat, wo ihr Herz umkrempelt hat. Sie ist nicht mehr einfach die liebeigene Magd, die Sklavin, sondern sie ist von Gott angesehen. Und eine Gesegnete sogar. Sie hat einen grossen Segen, Zukunft. Für sie, für ihren Sohn. Obwohl sie ja nicht gewusst hat, was sie denn erwartet, wenn sie zurückgeht. Und die Bibel schweigt darüber, was dort passiert ist. Wie das gelaufen ist. Aber sie ist zurückgegangen. Und sie sagt dann, habe ich doch hier gesehen, der mich angesehen hat. Also der Vers ist nämlich nicht im Hebräischen ziemlich schwierig zum Übersetzen, respektive ist, der Text ist nicht so ganz klar mehr zum der ursprüngliche hebräische Text. Darum gibt es auch ganz verschiedene Übersetzungen an dieser Stelle. Aber es kommt raus, das Gesehen und Gesehen werden. Sie ist gesehen worden von Gott und sie sieht Gott. Beides ist da mit drin. Und darum hat sie den Brunnen Berlachai Roy, das heisst Brunnen vom Lebendigen, wo mich gesehen hat. Und wird nochmal genau beschrieben, wo der war. Der ist so wichtig. Gott hat sie gesehen. Und sie hat einen Sohn geboren. Und Abraham hat ihm den Namen Ismael gegeben, was eben heisst, Gott hört. Das ist das Wesentliche. Gott hört und Gott sieht. Jetzt will ich da gar nicht mehr gross predigen, sondern ich will jetzt, dass wir uns Gedanken darüber machen, was lerne ich aus dieser Geschichte über Menschen. Nachher, was lerne ich von Gott und was nehme ich mit. Aber ich denke, wir könnten einfach mal ganz kurz, zweites, drittes, darüber nachdenken, was lerne ich über Menschen in dieser Geschichte. Einfach mal die erste Frage. Können immer das zweite oder das dritte, wie es gerade aufgeht, und mal kurz eure Gedanken machen und sagen, was ihr denkt. Und nachher können die einen oder anderen das kurz auch zurückmelden. Oder die Bibel tut oft nicht moralisieren. Oh, das ist so schlecht und das ist nicht. Sondern oft heisst es einfach, erzählst du Geschichte. Und dann siehst du, wie sie die Geschichte ausgegangen ist. Und das sagt eigentlich mehr als genug, oder? Aber trotzdem, es ist auch eine Verheißung drin, eben auch zu dem Magd. Er lässt sie nicht einfach dort stehen, wo sie abgehauen ist. Wie Jesus Schäfli sucht. Und gibt ihr sogar eine Verheißung. Gott ist dadurch auch sehr, sehr treu. Und Gott ist auch souverän, kann man auch lesen in dieser Geschichte. Er bringt seinen Plan zum Ziel. Das, was er versprochen hat, dem Abraham und der Sarai, das wird passieren. Da geht er nicht zurück. Auch wenn er eben mal eine Weile lang völlig neben den Schuhen gelaufen ist. Und dann braucht er es eben auch wieder. Nicht nur zum Fluch, sondern auch zum Segen. Und das ist spannend, oder? Dass so einen grossen Gott haben wir, wo auch uns nach oben wegen wieder gerade kann wieder gerade Schritt machen oder weitergehen, sogar den krummen Weg wieder braucht, nicht nur zum Schlechten, sondern auch wieder zum Guten. Und ich glaube, das können wir auch immer wieder mal in unserem eigenen Leben erleben. Zum Glück. Sonst würden wir wahrscheinlich alle mal irgendwo über Bord gehen. Weil wir Menschen sind, gefallene Menschen. Aber eben Gott in seiner grossen Treue, wo die Hagar gesucht hat, und eben Gott mutet uns manchmal auch schwere Wege zu. Und zugleich verheißt er seine Gegenwart und sein Segen. Oder dass Hagar wieder zurückgeschickt hat. Ich glaube nicht, dass sie gegangen wäre, wenn sie jetzt einfach irgendjemand gesagt hätte, du musst zurück. Aber in dieser Begegnung, wo sie Gott wie gesehen hat und wo sie weiss, Gott hat mich gehört, und Gott sieht mich, da kann sie zurückgehen. Und Gott greift nicht Sarah an oder irgendjemand anders. Er macht nicht Sarah schlecht und wirft die Hagar in die Opferrolle. Sondern er sagt, okay, du gehst zurück, aber ich bin bei dir. Ich sehe dich. Er hebt die Hagar auf. Auch wenn sie in die Selbststellung zurückgeht, erhebt sie auf. Und das gibt ihr Mut, um zurückzugehen. Da bin ich sicher. Ja, was willst du mitnehmen? Wir haben sicher einiges, was wir mitnehmen können. Vielleicht haben wir mal auch Fluchtgedanken wie Hagar. Ja, aus dem Job raus oder ja, ausbrechen. Aus dem, was alltäglich ist. Aber es ist immer wieder ein Trophilon ins Vertrauen mit Gott. Und was mir einfach an dieser Geschichte auch gefällt, ist, wie sich der Engel vom Herrn ganz persönlich um Hagar kümmert. Er entlässt sie nicht aus der schwierigen Situation, aber er geht mit ihr. Ein Gott, der mich sieht. Und das können wir auch für uns. Es hat eben noch die Nachgeschichte, noch zwei, drei Sätze dazu. Die Hagar-Geschichte, die eingebettet ist. Und dann heisst es später, und der Herr nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte. Und Sarah ward schwanger und gebar den Abraham in seinem Alter einen Sohn. Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaac, den ihm Sarah gebar. Und eben die beiden Völker, die da entstanden sind, aus dem Isaac wie aus dem Hagar, aus dem Ismael, Araber, Palästinenser, Volk Israel. Aber wenn wir das anschauen, der Erlöser ist wie verheißen halt, aus dem Isaac gekommen. Abraham, Isaac, Jakob. Jakob hat Israel geheißen. Und wenn wir in Matthäus 1 schauen, also im ersten zwei Versen, kommt die Geschichte wieder, wo Jesus daraus geboren ist. Und durch Jesus Christus sieht Gott alle gnädig an, die ihm glauben und ihm vertrauen. Und das gilt für uns heute. Sei jetzt Jude oder Araber oder mir selber. Und in Jesus Christus hat Gott einen neuen Bund gemacht. Für uns. Und diesen Bund, den wollen wir auch feiern im Abendmahl heute. An das denken wir, dass Gott uns ansieht. Dass Gott uns, er gibt uns etwas eigentlich auch zum Schmücken, sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Auch unter 8 Milliarden Menschen. So gewaltig ist der Gott. Und das sieht uns auch heute. Und zwar wohlwollend durch Jesus Christus. Wenn einmal als Kind das Lied gesungen, pass auf, kleines Auge, was du siehst und so weiter. denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Natürlich hat das auch eine gewisse Wahrheit drin, aber die Wahrheit in Christus ist, der Vater schaut auf dich wohlwollend herab. Er hat auf Hagar wohlwollend geschaut. Durch Jesus Christus. Und das ist die Wahrheit. Das andere führt oft in die Angst, ins Gesetz, in die Abwehr hinein. Ja. Es ist schon etwas später geworden, auf ihren Abendmahl. Es gibt vielleicht Leute da, die sagen, aber um 11 Uhr sollte ich gehen. Dann haben sie Freiheit, um jetzt gehen. Und sonst feiern wir jetzt einfach noch das Abendmahl miteinander. Jesus sagt ja, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen sind. Ich will euch erfrischen, ich will euch erquicken. Und jetzt haben wir etwas gehört, wie der Mensch ist, wie Gott ist. Und etwas, was zusammengefasst ist, wie Gott ist, haben wir in einem uralten Bekenntnis, schon mehr als 1000 Jahre alt ist und auch heute noch Christen im Wesentlichen zusammenbringt. Und das ist nämlich... Jetzt geht es da nicht mehr weiter. Ja, da ist es. Das apostolische Glaubensbekenntnis. Die einen können das vielleicht auswendig von Kind her mal gelernt, irgendwo. Ich habe es auch mal gelernt. Aber er denkt, wir könnten aufstehen und es miteinander bekennen. Excuse, können wir es nochmal haben? Gut. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.